Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Christina Weiß, Professorin für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität des Saarlandes und frühere Kulturstaatsministerin. Herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir schauen auf die wichtigen Ereignisse und Themen dieses Tages. Unter anderem geht es da auch um die Art und Weise, wie Fleisch in Deutschland verarbeitet wird, unter welchen Bedingungen das geschieht. Das ist im Bundeskabinett beschlossen worden. Und da haben Sie ja, Frau Weiß, auch einige Jahre gesessen, jeden Mittwoch, immer um 10 Uhr?
Ja.
Richtig? Ist das eigentlich so ein Termin, auf den man sich dann so freut als Minister oder Staatsministerin oder auch so ein bisschen, oh ja, okay, nee, schon wieder Kabinettpflicht?
Nein, das ist natürlich ein sehr wichtiger Termin und wir hatten ja einen Ministerinnen-Treffen jeweils vor der Kabinettssitzung.
Also wo sich und, die Frauen in dem Kreise
und
her.
Und konnten uns dann eben auch immer gut miteinander koordinieren. Und dann macht es schon Spaß, wenn man die Probleme der anderen wahrnimmt. Und meistens sind in dieser Sitzung dann die Probleme auch schon gelöst.
Ja, okay, ich wollte gerade fragen, da wird nicht mehr groß diskutiert. Oder?
Es wird diskutiert, aber es ist mehr ein Austausch von Positionen. Das Ergebnis steht fast immer fest.
Okay, gut. Das gilt jetzt für uns noch nicht in dieser Stunde. Wir diskutieren mal gucken, mit welchen Ergebnissen über dieses und andere Themen des Tages. Schön, dass Sie dabei sind. Der Blick auf die Themen dieses Tages. Ein großer Aufreger dabei, Wirecard. Die Finanzpolitikerinnen und Finanzpolitiker unterbrechen heute die parlamentarische Sommerpause für eine Sondersitzung an diesem Nachmittag, um zu klären, wie das eigentlich sein kann, dass ein DAX-Konzern wie dieser Finanzdienstleister so lange so viele an der Nase herumführen konnte mit gefälschten Bilanzen. 1,9 Milliarden, die es in den Büchern gab, aber nicht real. Die Frage der politischen Verantwortung steht heute im Zentrum. Finanzminister Olaf Scholz wird sich erklären müssen, auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Christina Weiß ist an meiner Seite, die frühere Kulturstaatsministerin, zuvor auch Senatorin in Hamburg. Sie wissen, was man als Behördenchefin wissen kann und wo auch Grenzen liegen. Ist es richtig und wichtig, dass die Abgeordneten jetzt zum Beispiel heute den Finanzminister grillen?
Nein, es ist ganz gewiss sehr wichtig, dass die Fragen gestellt werden und dass man genau nachschaut, wo ist es schiefgelaufen. Auf der anderen Seite ist das natürlich, kann ich als Kulturfrau sagen, eine ganz bizarre Betrugsgeschichte, die sehr gekonnt und offensichtlich auch sehr, sehr raffiniert präsentiert wurde. Oder man hat versucht, sie nicht zu präsentieren und hat stattdessen Journalisten angeklagt und auch natürlich Anleger angeklagt. Jeder ist drauf reingefallen und keiner hat dieses Problem wirklich ernst genommen, bis zum letzten Jahr.
Ich höre bei Ihnen raus, das ist für Sie fast schon literarischer Stoff.
Natürlich ist das ein literarischer Stoff. Das ist eine bizarre Geschichte. Ich habe auch über den stellvertretenden Vorstand Geschichten gelesen, die sind so ungeheuerlich. Der bewegte sich im asiatischen Raum. In Libyen hatte er ganz eigenartige Aktivitäten. Eine sehr, wahrscheinlich sehr spannende russisch-österreichische Vernetzung. Das war schon ein beabsichtigter Betrug. Und da ist die Politik natürlich in der Situation, dass sie immer erst, vielleicht auch gut, immer erst zu spät auf die Idee kommt, dass da jemand ganz raffiniert am Betrügen ist.
Zu spät oder einfach auch es nicht vermuten kann, nicht vermuten will, dass man in dieser Liga so banal betrügt. Also ich muss an diesen Begriff too big to fail denken. Das hatten wir ja bei den Banken, ja, wo man sagt, die sind so groß, die dürfen wir nicht scheitern lassen. Hier habe ich manchmal so den Eindruck, die waren einfach too big, dass man sich vorstellen könnte, dass da im Prinzip so die ganz kleinen Taschenspielertricks auf so großer Bühne aufgeführt werden.
Ich glaube, das zeigt auch ganz deutlich, die Verstrickung in einer globalen wirtschaftlichen Lage, das ist so verzweigt und verknäuelt, dass das in der Tat sehr, sehr, sehr schwer genau zu kontrollieren ist. Ich wundere mich natürlich auch, dass die Wirtschaftsprüfer nicht gemerkt haben, dass da was nicht stimmen kann. Aber das liegt natürlich daran, dass die Zugriffe in andere Länderbereiche auch mühsam sind. Und die müssen geliefert werden von der Firma, wenn sie nicht liefert.
Genau, und also ich meine, es ist ja eine unglaublich lange Verstrickung. Wer das ein bisschen verfolgt hat in den letzten Wochen, der wird diese Stichworte schon bekommen haben. Es haben ja im Prinzip alle versagt. Die Wirtschaftsprüfer, der Aufsichtsrat des Konzerns, die BaFin, also die deutsche, die offizielle Finanzaufsicht. Wobei aber jetzt natürlich genau schon diese politische Frage im Raum steht. Ist das dann ein echtes Versäumnis? Oder würden Sie sagen, wenn man so betrogen wird, dann gibt es eigentlich keine politische Verantwortung, denn man wurde ja wirklich bewusst in das Licht geführt.
Das denke ich, dass das so sein wird. Aber das heißt ja nicht, dass man die Instrumente nicht verbessern sollte. Also die BaFin kontrolliert ja die Tochtergesellschaft, die Bank. Die Firma selbst ist ja wieder von den Wirtschaftsprüfern oder den Unternehmen geprüft worden. Vielleicht muss man die Zuständigkeiten noch mal überdenken. Und vielleicht sollte man auch das machen, was bei jedem jeder Stiftungsprüfung der Fall ist. Der Staat schreibt da nämlich vor, dass die Wirtschaftsprüfer mindestens alle 5 Jahre gewechselt werden.
In dem Fall waren es 10 Jahre, in denen nicht wirklich was passierte. Jetzt noch mal wirklich mit Blick auch auf heute Nachmittag, wenn dann Olaf Scholz als sozusagen Hauptkandidat, Peter Altmaier, wurde von der SPD noch damit dazugeladen, damit es nicht nur ein Minister alles
Nein, Peter Altmaier ist ja für die Wirtschaftsprüfungsunternehmen
zuständig. Er hat in der Tat auch. Aber genau diese Frage der Verantwortung stellt sich ja. Heute Morgen haben wir im Deutschlandfunk mit Katja Hessel gesprochen. Das ist die FDP-Politikerin, die dem Finanzausschuss vorsitzt. Und die hat folgende Aussage da uns hinterlassen.
Es gibt sicherlich eine politische Verantwortung, weil es eben ein Versagen gab auf allen Reihen. Und ich bin der Meinung, Olaf Scholz hätte mehr die BaFin kontrollieren müssen. Die BaFin hätte ihre Aufgaben besser wahrnehmen müssen.
Sagt die FDP-Politikerin Katja Hessel. Sagen Sie erst mal ja.
Es sind jetzt auch die letzten beteiligten Politikerinnen, brauche ich nicht zu sagen. Es waren ja immer Politiker, also sowohl im Finanzministerium als auch im Wirtschaftsministerium. Das ist ja schon eine längere Kette dann von Versagen, wenn man so sagen will. Aber ich glaube, die Instrumente sind vielleicht nicht mehr gültig genug oder nicht mehr scharf genug für Unternehmen in dieser Größenordnung und in dieser Globalität.
Ich habe jetzt gerade noch so eine Schlagzeile gesehen, Olaf Scholz muss verhindern, dass es zu einem Untersuchungsausschuss kommt. Da habe ich mich gefragt, muss das eigentlich so sein? Also klar, es gibt diese politische Logik, für einen Minister ist ein Untersuchungsausschuss unangenehm. Aber könnte man nicht da auch, ich frage Sie da jetzt, Sie sind ja keine Parteifreundin, in dem Sinne, Sie waren immer parteilos, aber waren ja auch immer sozusagen im SPD-Umfeld unterwegs. Wäre es da auch nicht klüger zu sagen an der Stelle, nein, ich finde das gut, lasst uns das mal wirklich intensiv untersuchen.
Ich schätze Olaf Scholz sehr hoch und ich kann mir gut vorstellen, dass er das sogar tut. Zumindest wird er die Situation bis heute Nachmittag schon sehr genau analysiert haben und ganz gewiss auch schon Vorschläge zur Verbesserung mitbringen. Das ist so sein Stil.
Heute ist ein schöner Tag für alle Kinder in Baden-Württemberg. Auch da gehen nämlich die Sommerferien los. In allen anderen 15 Bundesländern sind schon Ferien. Also ab morgen ist dann ganz Deutschland im Sommermodus. Wer jetzt noch keine Lust hat, darüber nachzudenken, was eigentlich danach kommt, der muss jetzt kurz mal weghören, ein Eis holen oder irgendwas anderes machen. Wir machen uns nämlich diese Gedanken jetzt hier für alle, die sich möglicherweise Sorgen machen. Wie viel Normalität ist eigentlich danach wieder drin in und an den deutschen Schulen? Was bleibt anders? Was sollte vielleicht sogar auch anders bleiben? Christina Weiß ist weiterhin mein Gast, Professorin für Literaturwissenschaft der Uni des Saarlandes und langjährige Kulturpolitikerin. Es gibt ja den erklärten Willen der Kultusministerinnen und Kultusminister, dass nach den Ferien der Regelbetrieb zurückkehren soll. Ist das realistisch?
Das Wort Regelbetrieb ist sicher nicht besonders glücklich gewählt. Das hat auch so was ganz Hartes. Es wird auch keine Normalität mehr geben, so einfach. Es wird eine neue Normalität geben, das ist sicher. Und das kann aber auch gute Seiten haben. Also ich denke mal, dass diese Fokussierung auf Gruppenunterricht durchaus eine sinnvolle Sache auch fürs Lernen ist, also auch im Sinne der Kinder. Das passt nicht mehr so ganz in das Schulsystem, wie es heute praktiziert wird, aber darüber kann man auch nachdenken. Was mir natürlich gefällt, dass einige Bundesländer auch schon mit Neueinstellungen oder mehr Einstellungen zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer aufnehmen, die sie ohnehin in der Zukunft brauchen werden. Davon wird man ja auch meistens überrascht, als könne man nicht zählen, wie viele Kinder in die Schule kommen.
Ja.
Das ist,
man hat
das
ja leider sind, meistens nur 5, 6 Jahre, bis die dann soweit sind. Das
genau,
ist statistisch das ist, schwierig. Ja.
Das ist viel zu kurzfristig. Also ich finde, solche Dinge sind ganz, ganz gut mal ins Nachdenken gerückt. Und vielleicht ist sogar die Debatte über die Lehrerausbildung dadurch noch mal wieder anzustoßen.
Inwiefern?
Die Lehrerinnen und Lehrer haben, glaube ich, eine etwas vernachlässigte pädagogische Ausbildung. Nun sind einige ganz toll, weil sie Naturtalente sind, und anderen fehlt das ein bisschen. Das betrifft aber natürlich auch das digitale Vermitteln, also das Wissen über digitales Arbeiten und das mit den Kindern auch praktizieren. Das wird ja garantiert in Zukunft sehr, sehr viel stärker genutzt werden.
Dazu gibt es übrigens einen ganz konkreten Vorschlag. Der ist jetzt durchgesickert. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat ein FDP-Papier in die Hände bekommen. Darin steht, dass jetzt noch in diesen Sommerferien idealerweise alle Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland 2 Wochen Digitalunterricht kriegen sollen, bevor sie dann wieder sich mit ihren Schülerinnen und Schülern auseinandersetzen müssen, die das zum Teil, gerade wenn sie ein bisschen älter sind, besser drauf haben als die, von denen sie eigentlich was lernen sollen. Ist das... Klingt jetzt so ein bisschen nach Schnellschuss, aber von der Grundrichtung her?
Als Angebot ist das gut. Einige Lehrerinnen und Lehrer werden besser sein vielleicht als der, ja, der sie belehren soll. Aber andere werden vielleicht sehr dankbar sein.
Hm. Okay.
Denn das ist ja doch auch nochmal was anderes, ob ich selbst so vor mich hin arbeite im Internet oder ob ich das Nutzen der Angebote an Schülerinnen und Schüler vermitteln muss.
Und es gibt da ja auch noch wirklich auch 2 Ebenen. Es gibt die ganz praktische Ebene, wie kommt man mit Lernplattformen klar, wie souverän ist man, das Dinge bereitzustellen und wie verknüpft man das, und da nehme ich diesen Gedanken, den Sie gerade hatten, auch pädagogisch wieder auf. Also wie setzt man bestimmte elektronische Tools so ein, dass sie sinnvoll sind, und weiß dann aber eben auch, wo Präsenz notwendig ist und wo das wieder funktioniert.
Genau, man muss mit diesen elektronischen Medien eben auch spielen. Also damit die Lust am Inhalt erhalten bleibt. Ich habe das ja auch an der Universität jetzt erlebt. Das ist schon was völlig anderes in der Kommunikation. Und das muss man schon ein bisschen trainieren, damit man lässig auch damit umgehen kann.
Ich habe jetzt eine Wortmeldung noch, die kommt vielleicht von interessierter Seite an dieser Stelle. Das ist nämlich vom Verband der Nachhilfelehrer, die heute sich Sorgen darüber machen, dass die Lernlücken sehr groß sein könnten, die jetzt durch die Corona-Zeit entstanden sind, und dass wir das nach den Sommerferien sehen werden, weil eben doch trotz aller digitalen Möglichkeiten zu wenig Unterricht stattgefunden hat. Müssen wir da richtig drauf achten, dass da nicht zu große Lücken entstehen, und vor allem eben auch für bestimmte Gruppen von Schülerinnen und Schülern?
Ich glaube, die potenzielle Benachteiligung von den Schülerinnen und Schülern, die eben aus nicht privilegierten Verhältnissen kommen, die ist bestimmt gegeben. Und da muss man auch ein besonderes Augenmerk darauf haben. Das ist aber auch die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer. Nachhilfe wird bestimmt erforderlich sein, je nachdem, in welcher Stufe. Ich glaube, für die kleineren Kinder, ehrlich gesagt, ist das Lernen auch im Alltag durchaus attraktiv. Und da sollte man die Schule dann auch nicht überbewerten.
Mhm. Aber der soziale Austausch, ja. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Also wenn man jetzt verschiedene Stellungnahmen sieht, es gibt auch eine erste größere Untersuchung von kinderpsychologischer Seite, wo schon diejenigen, die diese Studie gemacht haben, sich sehr besorgt darüber äußern, dass sie sagen, sie haben schon damit gerechnet, dass es Auswirkungen haben wird, diese Corona-Zeit, aber dass die so massiv sind, also auch auf die Psyche der Kinder gehen, ja, weil ihnen die Kontakte fehlen. Ich glaube, das spricht sehr dafür, auch wenn es virologisch vielleicht an mancher Stelle brenzlig ist, aber doch zu sagen, lasst uns so viel Präsenz wie möglich zulassen.
Das ist richtig. Das halte ich auch für ein größeres Problem als die Lernstoffe oder Lehrstoffe. Das kriegt man alles irgendwie auch noch mal hin. Aber die Kontakte, das ist sehr, sehr wichtig. Dass sich selbst finden im Kontakt mit den anderen. Das ist ja für Kinder auch sehr, sehr wichtig.
Also jetzt erstmal Ferien. Haben Sie schon Urlaub, Frau Weiß?
Ich lasse den Urlaub einfach ausfallen in diesem Jahr.
Okay.
Aber das heißt, nein. Also wir erforschen die Stadt Berlin. Wir fahren in Gegenden, in denen wir nicht waren vorher, und laufen rum und schauen, wie es dort aussieht. Und es ist eine richtig schöne regionale Auszeit Arbeiten.
Urlaub in Deutschland, Urlaub in der eigenen Heimatgemeinde. Auch eine schöne Idee. Christina Weiß im Deutschlandfunk Kultur. Bis hierhin vielen Dank. Wir schauen hier weiter auf die Themen des Tages zunächst mal, bevor wir den Videorekorder einschalten oder die Plattform. Gemeinsam hier im Deutschlandfunk Kultur schauen auf das, was die Bundesregierung heute auf den Weg gebracht hat, nämlich strengere Regeln für die Fleischindustrie. Das Bundeskabinett hat es beschlossen. Der zuständige Bundesminister Hubertus Heil hat es vorher der Presse präsentiert, dieses Paket. Volker Fintermer war für uns dort. Volker Fintermer, was geht denn jetzt nicht mehr?
Naja, es ist ja zumindest interessant, was auch die Corona-Krise in dieser Situation alles bewegt, weil die Umstände oder die schlechten Umstände der Fleischindustrie, die waren ja tatsächlich schon länger bekannt, dass da teilweise unter schwersten Bedingungen gearbeitet wird, dass die Wohnbedingungen katastrophal waren für die vor allen Dingen osteuropäischen Mitarbeiter. All das war ja schon viel, viel länger ein Dorn im Auge, aber jetzt war es quasi der Ausbruch der Pandemie, der ja zuletzt beispielsweise den ganzen Landkreis Gütersloh lahmgelegt hatte, der eben für diese neuen gesetzlichen Regelungen gesorgt hat und danach sollen die Werkverträge eben in dieser Branche drastisch beschränkt werden, nämlich gar nicht mehr möglich sein. Ab dem kommenden Jahr sollen beispielsweise in der Fleischverarbeitung und Zerlegung nur noch eigene Mitarbeiter beschäftigt sein dürfen und nicht mehr die Sub-Sub-Sub-Unternehmen, die im Moment das Geschäft noch bestimmen, wo keiner weiß, wer an welcher Stelle für wen verantwortlich ist. Das sind ja auch häufig Arbeitgeber aus Rumänien und anderen osteuropäischen Staaten, die sich natürlich diesen Sachverhalt hier zunutze gemacht haben. Und da möchte der Arbeitsminister jetzt drastisch gegen vorgehen. Es soll eben keine Leiharbeiter mehr beschäftigt werden dürfen. Bei Verstößen drohen dann auch heftige Bußgelder und dann soll es eine elektronische Arbeitszeiterfassung geben, also dass man weiß, wer wie lange tatsächlich wo am Band gestanden hat. Dann sollen die Wohnbedingungen deutlich verbessert werden für Beschäftigte in dieser Branche und es soll künftig auch schärfere Kontrollen geben, zumindest ab dem Jahr 2026. Das hört sich wieder weiter an, aber ja, da merkt man sofort, da hat der Bundesminister keinen Zugriff, denn das ist nachher wieder Ländersache, die Kontrolle. Also kann er da nur ungefähre Vorgaben machen. Man hofft natürlich damit, die Situation in der Branche drastisch zu verbessern, nicht nur mit Blick auf die Pandemie, sondern auch auf die Arbeitsbedingungen insgesamt.
Hm. Ja, okay, bei den 2026 mussten wir hier beide kurz sozusagen sichtbar aufhorchen, Christina Weiß und ich im Studio. Aber gut, die Erklärung ist, man muss den Ländern wohl ein bisschen Zeit geben. Christina Weiß, aber wenn man das gerade hört, was Volker Fintermer sagt, es klingt eigentlich ja wirklich nach einer Liste, bei der man sich fragt, warum nicht schon vor Corona?
Naja, ich würde das hier deutlich trennen. Auf der einen Seite die Hygienekontrolle, die ist natürlich unendlich wichtig und die kann gar nicht häufig genug stattfinden. Und dazu gehört aber auch die Unterbringung der Menschen mit den Werkverträgen. Das hätte auch schon immer mal kontrolliert werden müssen. Was aber das andere ist, das kann ich mir da nicht so richtig vorstellen, alle fest angestellt, das heißt alle ganzjährig angestellt, Fragezeichen. Braucht man sie ganzjährig? Verdienen sie genug, um sich entsprechende Wohnungen zu leisten? Gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass die Unternehmen Werkverträge abschließen, wie andere Unternehmen ja auch? Und dann gehören die Werkarbeiter, also die Arbeiter mit Werkverträgen auch zum Unternehmen und auch zum Schutz des Unternehmens. Also ich denke, da sind noch ganz, ganz viele Fragen zu beantworten. Jeder wünscht sich wahrscheinlich den Job fürs Leben, aber ich weiß gar nicht, ob das Jobs sind, die dafür überhaupt geeignet sind. Da braucht ja auch viel körperliche Kraft.
Also tatsächlich wird es so sein, dass die Werkverträge für diese Branche definitiv verboten werden. Deswegen kommen sie jetzt auch schon mit dem Vorwurf, das Ganze sei gar nicht verfassungsgemäß, weil da eine Branche definitiv benachteiligt wird. Aber es gibt auch schon wieder einen kleinen Umgehungstatbestand, der zugelassen wird, denn das dann können künftig Tochterunternehmen tätig werden. Und wir wissen ja auch aus vielen anderen Bereichen auch, dass Tochterunternehmen oftmals auch wieder zu ganz anderen Bedingungen arbeiten als regulär festangestellte Beschäftigte in einem Unternehmen. Und das dürfte in der Tat dann wieder ein Instrument sein, um dann doch wieder zu einer neuen Form von Sub-Sub-Unternehmen zu kommen und eben die Arbeitsbedingungen dann doch nicht auf dem gleichen Niveau durchgehend halten zu können.
Okay. Das ist allerdings ein ganz guter Vorschlag, weil dann doch alles im Schutze eines kontrollierbaren Unternehmens bleibt.
Gut, genau. Also wenn das sichergestellt ist.
Das ist die Hoffnung.
Dabei. dass man nachvollziehen kann, wer da arbeitet, wann und auch unter welchen Bedingungen und dafür jemand auch verantwortlich gemacht werden kann, dann sei es so und sei es gut. Ich habe eine Frage noch, wahrscheinlich ist es auch eine Spekulation an dieser Stelle nur, aber was wird es denn auslösen? Also naheliegend wäre erstmal zu sagen, bessere Arbeitsbedingungen kosten mehr Geld. Das heißt, das wird sich auf den Fleischpreis umlegen. Dann könnte man sagen, okay, da sind wir Verbraucherinnen und Verbraucher in der Pflicht, ist gut. Könnte aber natürlich auch bedeuten, dass dann mehr Produktion ins Ausland abwandert, wo es solche Regeln nicht gibt.
Diese Debatte wird geführt, die wird vor allen Dingen natürlich von der Fleischindustrie geführt, nach dem Motto, man geht ja nach Polen oder Bulgarien oder in andere osteuropäische Länder. Auf der anderen Seite, die Struktur der Branche ist auch nicht so, dass man das relativ schnell wird verlagern können. Und die Branche insgesamt hätte ja auch nichts gegen deutlich steigende Preise, also wenn da mehr Geld umgesetzt werden würde in dem Bereich. Insofern wird man da schlicht abwarten müssen. Bislang ist es erstmal nur eine Drohung, dass es zur deutlichen Verlagerung kommen würde. In anderen Bereichen beispielsweise, wo auch viele Werksarbeiter eingesetzt wurden, ist das in Deutschland bislang aber auch nicht erfolgt. Und nach wie vor sind wir ein Land, das mit sehr günstigen Bedingungen, denken wir an den Niedriglohn, Mitarbeiter beschäftigen kann. Und insofern spricht wenig dafür, dass es zu einer erheblichen Verlagerung kommt.
Ich wünsche mir allerdings von dieser Debatte auch, dass das Bewusstsein steigt, dass wir einfach für ein gutes Fleisch auch einen entsprechenden Preis zahlen müssen und das auch wollen, weil wir eben ein gutes Fleisch, was unter guten Bedingungen zubereitet wurde, brauchen und wünschen.
Vielen Dank. Das hat aber viel mit unserer Verbraucherkultur zu tun, da wir uns in den letzten Jahren selbst so erzogen haben, dass alles gut und billig sein muss. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, das in dem Zusammenhang immer wieder mal genannt werden muss.
Volker Fintermer, vielen Dank für diese Information, für diese Einordnung aus dem Hauptstadtstudio. Christina Weiß, danke bis hierhin. Sind sie zu groß? Sind sie zu mächtig? Sind sie zu gefährlich? Das sind drei große Fragen und sie gelten vier Konzernen: Amazon, Apple, Facebook und Google. Heute 18 Uhr deutscher Zeit müssen sich die vier Konzernchefs vor dem US-Kongress dazu befragen lassen. Thema jetzt hier bei uns mit Christina Weiß, der früheren Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und mit Fakten und Infos ausstaffiert ins Studio gekommen ist meine Kollegin Kirsten Lemke. Darf ich einen kleinen Selbstversuch machen? Frage an uns drei. Kommen wir selbst um die vier herum, Frau Weiß? Wie ist das bei Ihnen?
Gänzlich um Facebook, aber um die anderen nicht.
Okay. Kirsten Lemke?
Ich komme nur um Google nicht herum, um alle anderen komme ich herum.
Okay, gut, das ist der beste Score. Ich bin allein bei Amazon immer wieder versucht, es zu vermeiden, aber habe es in diesem Jahr auch nicht ganz geschafft. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt empirisch haltbar ist dadurch, aber ich glaube, man muss nicht bezweifeln, es gibt eine Marktmacht dieser vier Konzerne, Kirsten Lemke, und genau das ist das Problem, das der US-Kongress adressiert.
Ja, und die ist natürlich bei allen vier Konzernen sehr unterschiedlich. Die Vorwürfe, die da untersucht werden, gehen darum, ob diese Marktmacht ausgenutzt wird. Und das ist eine Frage, die am Ende zu Konsequenzen führen könnte, bis hin zur Zerschlagung. Aber das ist noch ein weiter Weg. Erstmal geht es ja darum, eine Bestandsaufnahme zu machen. Und da sind die Unterschiede eben sehr, die Vorwürfe sehr unterschiedlich. Also Google zum Beispiel hat natürlich eine beherrschende Macht als Suchmaschine. Da kommt keiner drum rum. Und auf diesem Weg auch beherrschen sie auch den Markt der Online-Werbung. Da ist die Frage, ist das in Ordnung? Ist das noch durch die Marktwirtschaft gedeckt oder geht es darüber hinaus?
Ja, und bei den anderen?
Bei Amazon geht es darum, dass die ja auch nicht nur ihre eigenen Sachen verkaufen, sondern eine Plattform für Händler sind. Der Vorwurf ist, sie nutzen die Daten der Händler, um dann denen anschließend selber Konkurrenz zu machen und sie aus dem Markt zu drängen. Bei Facebook geht es so ein bisschen auch in die Größe. Da gehört ja auch Instagram und WhatsApp dazu. Und die Frage, wird da womöglich auch inhaltlich Einfluss genommen? Und wen haben wir vergessen? Apple, da geht es um den App Store. Wenn man also Apps runterladen will, dann verlangt Apple Gebühren, zum Beispiel von Spotify, und die sind nach dem Vorwurf viel zu hoch, nämlich zwischen 15% und 30%.
Okay, das sind die Vorwürfe, und die vier Konzerne haben sich ja auch schon geäußert, haben ja schon vor dieser Stellungnahme im Prinzip, also vor diesem Termin heute Abend, Stellungnahme abgegeben.
Worauf alle verweisen ist, dass die Größe alleine eigentlich noch kein Kriterium sein darf. Alle verweisen sie darauf, welche, ich sag mal, Wohltaten sie tun. Sie schaffen Arbeitsplätze, sie sind gut für die Wirtschaft, sie sind wirklich eine Wirtschaftsmacht. Und dann kommen so Stellungnahmen wie zum Beispiel von Apple-Chef Tim Cook, der sagt, Apple ist einzigartig, ein einzigartig amerikanisches Unternehmen, dessen Erfolg nur in diesem Land möglich ist. Und Jeff Bezos von Amazon, der zum ersten Mal in so einer Befragung dabei ist, der verweist auf seine eigene Geschichte aus ganz kleinen Verhältnissen, wie er groß geworden ist zum reichsten Mann der Welt. Das sind die Dinge, die vorab kamen. Und von Facebook-Chef Mark Zuckerberg kam einfach die Äußerung, wie ich unsere Gesetze verstehe, sind Unternehmen nicht schlecht, nur weil sie groß sind.
Mhm. Ja.
Schlagende Überzeugungskraft natürlich. Ich denke allerdings, dass Amerika sehr viel weniger Interesse daran haben müsste, diese Konzerne zu zerschlagen. Da muss Europa sehr viel aufmerksamer sein. Und wir haben, glaube ich, auch ein bisschen den Aufbau einer Konkurrenz verschlafen. Es gibt ja Suchmaschinen und ich probiere sie manchmal auch aus und es funktioniert tatsächlich. Aber sie sind noch nicht stark genug und noch nicht perfekt genug. Das ist jetzt ein Wettlauf zwischen Unternehmen wie überall, aber die Europäer müssen sich eben auch stark machen. Und sie würden ja auch dann gemocht von den Nutzerinnen und Nutzern, weil es ja nicht so angenehm ist zu denken, dass in Amerika sämtliche Daten von mir vorhanden sind.
Das Unbehagen müsste eigentlich groß genug sein.
Ich meine, es gibt ja auch, da muss man dazu wissen, bei der EU-Kommission auch ein Wettbewerbsverfahren. Es ist nicht nur so, dass nur die USA da dran sind an der Geschichte, sondern die Europäische Union schaut natürlich auch sehr genau hin.
Ich finde, das ist echt ein ganz interessanter Bereich, ob da noch der Zeitpunkt da ist oder ob man nicht schon fast ein bisschen zu spät dran ist. Also Frau Weiß, was Sie gerade gesagt haben, mit Blick auf die Suchmaschinen, gegen diese Marktmacht auch bei Amazon anzukommen. Ich war ja immer so ein bisschen verlockt an der Stelle, als jetzt die Europäische Union so viel Geld in die Hand genommen hat, das gerade jetzt ja vor kurzem beschlossen hat, dass man dann auch sagt, na lass uns doch sowas auch nutzen, um europäische Champions zu schaffen und die entsprechend auszustatten und auszustaffieren.
Aber bei Google ist es ja auch gerade eine Frage der Algorithmen. Die Suchfunktion, die ist einfach, jeder, der es nutzt und der andere Suchmaschinen nutzt, sehr, sehr gut. Mhm. Was wir natürlich nicht wissen, ist, welche Ergebnisse wir nicht gezeigt bekommen.
Die Frage ist natürlich, Sie haben es ja gesagt, Kirsten Lemke, anfangs, also bis hin zur Zerschlagung. Das ist ja im Prinzip das alte Mittel des Kartellrechts und die schärfste Waffe des Kartellrechts, wenn man merkt, okay, da ist jemand zu groß, weil er dann im Prinzip alles bestimmen kann, Preise und dergleichen mehr, dass man dann kleinere Teile draus macht. Ich glaube, aus der amerikanischen Geschichte zu wissen, dass man das auch mit dem großen Telekom-Anbieter auch mal gemacht hat, als die so mächtig wurden. Ist das ein realistischer Weg?
Also die Forderung beim Beispiel Amazon ist, diesen Cloud-Dienst AWS abzuspalten. Und das ist natürlich eine Möglichkeit. Die Kenner oder Beobachter sagen, es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass der Konzern zerschlagen wird, aber zumindest kleinere Maßnahmen wird es geben. Die andere Möglichkeit wäre eben stärkere Kontrolle.
Okay.
Das ist ja auch das, was die Europäer im Blickfeld haben. Stärkere Kontrolle und stärkere Siebfunktion.
Wir werden sehen, wie das heute um 18 Uhr ausgeht. Nein, so viel wird da noch nicht entschieden. Da wird erstmal angehört im US-Kongress. Um 17 Uhr, Kirsten Lemke, geht es ein bisschen genauer dann um Amazon bei uns im Programm, richtig?
Genau, wir wollen nochmal dieses Thema Zerschlagung diskutieren. Die Frage, bringt es etwas, so einen Konzern zu zerschlagen? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Bin gespannt. Danke. In wenigen Wochen soll sich entscheiden, wie es mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz weitergeht, ob sie tatsächlich zerschlagen, tatsächlich in Stücke aufgeteilt wird. Es handelt sich immerhin um die größte Kulturinstitution dieses Landes. Und selbst wer jetzt kein Bild vor Augen hat, was das ist, wer das ist, die vielen Institutionen, die ihr unterstehen, dürften den meisten bekannt sein. Die Museumsinsel in Berlin mit ihren Museen, die neue Nationalgalerie, aber auch zum Beispiel die Staatsbibliothek. 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu groß, zu ungelenk, nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Das waren so die Stichworte. Ich glaube, das ist Stichwort Dinosaurier fiel auch, als Mitte Juli der Wissenschaftsrat vorgeschlagen hat, eben diese Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufzulösen in ihrer jetzigen Form. Die frühere Kulturstaatsministerin Christina Weiß hält das für den falschen Weg. Frau Weiß, warum?
Eine Zerschlagung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz halte ich für politisch erstens nicht machbar und zweitens auch nicht wollbar. Also man kann es nicht wollen, denn diese Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist der größte Kulturschatz eigentlich in unserem Land. Sie ist im Einigungsvertrag verankert. Die Kunstschätze aus dem Osten und die Kunstschätze aus dem Osten kamen wieder zusammen. Es ist eine Marke, die gesamte deutsche Vergangenheit auch repräsentiert. Also will man so eine Marke zerschlagen, nur weil man vielleicht ein paar organisatorische Probleme hat.
Ja gut, aber diese paar organisatorischen Probleme, die scheinen ja offenbar so groß zu sein, dass in diesem, so habe ich es gehört von denjenigen, die das intensiver beobachtet haben, einem sehr sorgfältig vorbereiteten Gutachten des Wissenschaftsrates, die eben zu dem Ergebnis kommen, nee, so klein sind diese organisatorischen Probleme nicht, die sind schon so substanziell, dass wir besser, ohne die Substanz zu verlieren, voranschreiten, wenn wir das zum Beispiel in die vier Unterteile aufteilen.
Also die Vorschläge des Wissenschaftsrates sind natürlich sinnvoll und Sie haben genau den Finger auch in die Wunden gelegt. Sie haben genau erkannt, wo es hakt. Das hat aber einfach mit einer noch nicht perfekten Organisationsstruktur zu tun. Ich glaube, dass die Leitung dieser Stiftung sehr viel stärker Managementaufgaben und auch politische Aufgaben wahrnehmen muss. Natürlich auch kaufmännische Aufgaben. Die Leitung dieser Stiftung sollte eigentlich unabhängig vom Beamtentum an Managementmenschen vergeben werden, die besser bezahlt und auf Zeit beschäftigt sind. Also 5-Jahresverträge und besser bezahlt, weil sie eben die Dachorganisation repräsentieren müssen. Die einzelnen Einheiten, die Museen, müssen in sich gestärkt werden, damit sie selbst ihre ganze Öffentlichkeitsarbeit, ihre Sponsoren anwerben, ihre Freundeskreise, ihre Konzeption sehr viel stärker auch in die Öffentlichkeit bringen können. Die Nationalgalerie zeigt das ja, die hat 6 Häuser und die Nationalgalerie in Berlin ist sichtbar. Die hat auch Geld von außen, Drittmittel. Die beweist schon, dass es funktioniert. Es gibt ja insgesamt 17 oder 18 Museen, je nachdem, wie man zählt. Es gibt 2 Bibliotheken, es gibt ein Archiv. Das alles ist sehr gut unter einem Dach auch zu vernetzen. Mhm. Und die müssen sich auch vernetzen.
Ja, aber wenn ich jetzt mal weiterzähle, also es gibt die Institutionen und wenn wir uns dann mal anschauen, wer das alles gemeinsam entscheidet, dann haben wir den Bund und dann haben wir aber auch die Bundesländer. Ja. Und das ist schon, glaube ich, auch wirklich, Sie haben das ja als Kulturstaatsministerin erlebt, auch sicherlich immer mal wieder ein Pferdefuß in der deutschen Kulturpolitik, ja, dass man da mit sehr vielen Köchen den Brei kocht.
Das geht eigentlich so nicht weiter. Ich war ja selbst mal Ländervertreterin. Die Bundesländer alle gemeinsam zahlen 25% der Kosten, sind aber nicht bereit und können auch nicht erhöhen. Das heißt, der Bund kann im Prinzip wegen dieser prozentualen Festlegung auch nicht erhöhen. Der erhöht dann immer über Investitionen. Das geht nicht. Man muss die Bundesländer eigentlich davon befreien und dafür dem Bund aber auch die Möglichkeit geben, zusammen mit Berlin diese Institution anständig zu finanzieren. Es gibt natürlich große Finanzprobleme.
Ich frage nochmal, Sie wollen am liebsten die 15 anderen Bundesländer raushaben. Das soll eine Sache sein, Stiftung Preußischer Kulturbesitz zwischen dem Bund und dem Land Berlin.
Ja.
Okay.
Ich glaube, das ist einfach, es hieß ja früher nur die Bundesländer, die auch was mit Preußen zu tun hatten.
Okay, dann müsste man Brandenburg.
Aber es sind ja nun alle. Das Ganze macht jetzt inzwischen, das war gut nach der Einigung, aber das blockiert sich gegenseitig. Oder die Bundesländer kämpfen darum, okay, einverstanden, dann müssen sie aber auch die Finanzierung erhöhen.
Okay. Eine letzte Frage dazu. Macht das eigentlich für die Menschen in diesem Land, die Bürgerinnen und Bürger, die Museumsbesucher, irgendeinen Unterschied, wie das organisiert ist? Also das, bei dieser Debatte kam, die wird ja sehr intensiv geführt und man kann sich schon mal fragen, was bedeutet das unterm Strich?
Naja, es ist immerhin eine Institution auf dem Niveau von Louvre oder Vatikanischen Museen. Das macht sehr wohl etwas, dass die Menschen in diesem Land wissen, wir haben auch etwas vergleichbar Großes und wirklich einen Schatz. Und der wird auch gut verwaltet. Und ich erfahre auch davon, das heißt also die Öffentlichkeitsarbeit und das Angebot ans Publikum, das kann sich selbstverständlich noch verbessern und muss es wahrscheinlich auch.
An meiner Seite in dieser Stunde waren die frühere Kultur- Staatsministerin Christina Weiß, Professorin an der Universität im Saarland für Literaturwissenschaft. Frau Weiß, wir haben ja eine Verabredung auf jeden Fall schon. Vielleicht nicht gemeinsam, aber wir müssen Woody Allen, also diesen Film, noch schauen.
Das ist richtig, ja.
Ansonsten danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit hier heute.
Ich danke Ihnen.